Der RT Deutsch Podcast, aktuell.
Die ukrainische Bevölkerung hat ihren neuen Präsidenten gewählt. Entschieden hat sie sich diesmal für den Kabarettisten Wladimir Selenskyj. Einige Experten sagen, viele Ukrainer haben sich nicht so sehr für Selenskyj wie gegen Poroschenko und Timoschenko gestimmt. Aus meiner Sicht ist das vor allem ein starkes Signal von der ukrainischen Bevölkerung an ihre Regierung. Ein Signal, dass sie sich lieber von einem Kabarettisten regieren lassen, als von einem Profi mit seiner durchdachten politischen Agenda. Ein größeres Zeichen der tiefsten Enttäuschung über ihre Regierung kann es wohl kaum geben. Klar ist, diese Enttäuschung ist nicht erst gestern oder etwa vor einer Woche entstanden. Vielmehr ist sie das Ergebnis der langjährigen Vernachlässigung der Interessen der ukrainischen Bevölkerung und von Misswirtschaft. Das Ergebnis der Präsidentschaftswahlen der Ukraine offenbart auch die Fehler seitens deutscher Politik. Und es stellt die Verzerrung in der deutschen Berichterstattung zur Ukraine bloß. Den Präsidenten, der visafreies EU-Reisen ermöglicht hat, wollen die Ukrainer nicht wieder wählen. Auch die Hasstiraden gegen Russland sind offensichtlich kein Pluspunkt für sie. Hier müssen doch alle Medien überrascht sein. Sie haben munter davon berichtet, wie sehnlich die Ukrainer sich mehr Annäherung an die EU wünschen und wie wenig sie Russland leiden können. Nun sehen wir, dass sie die Politiker mit genau diesen Leitlinien ablehnen. Und zwar vehement.
Радники! І ми так і не дізналися. Бо для українського народу в першу чергу надзвичайно важливо.
Üben die Medien hier vielleicht jetzt ein bisschen Selbstkritik? Gestehen sie vielleicht jetzt, dass denen die Interessen der ukrainischen Bevölkerung all die Jahre doch nicht so am Herzen lag, wie sie getan haben? Fragen sie sich vielleicht jetzt endlich, was die Ukrainer wirklich wollen? Gucken wir uns mal die Schlagzeilen zu Ukraine-Wahlen an. Nicht nur werden die Probleme der Ukraine nicht erklärt, sie werden reduziert auf eine einzige Frage, die im Grunde die Ukraine momentan am wenigsten kümmert. Wird der neue Präsident freundlicher zu Russland oder nicht? Das ist der Maßstab aller Dinge für die deutsche Presse, dass die ukrainische Bevölkerung massenweise ihr Heimatland gerade verlässt, weil sie keine Jobs haben, ihre Rechnungen nicht zahlen können, dass die Ukrainer täglich in einem sinnlosen Konflikt sterben. Ja, da sieht die Welt und Co. keinen Grund zur Sorge. So stelle ich mir vor, muss ein deutscher Journalist ungefähr denken. Warum wollten die Ukrainer jetzt Poroschenko auf einmal nicht mehr haben? Ach was, doch nicht etwa wegen schlechter Wirtschaft? Was, sie haben keine Jobs? Nichts zu essen? Sie frieren im Winter? Politiker sind korrupt? Seid ihr euch sicher, dass das der Grund ist? Klingt nicht ganz plausibel. Was ist mit dem mangelnden Hass auf Russland? Kann das der Grund sein für die Unzufriedenheit der Ukraine? Ich habe die Frage, was die Ukrainer wirklich wollen, einem ukrainischen Politologen und dem stellvertretenden Direktor des Ukrainischen Instituts für politische Analyse und Management, Kirill Molchanov, gestellt. Welche Probleme sehen die Ukrainer momentan als die dringendsten? Welche Punkte soll der neue Präsident als erstes angehen?
Laut den soziologischen Forschungen ist die wichtigste Frage und das dringendste Problem für die Ukrainer heute die Frage des Krieges und des Friedens im Donbass. Was kann Selenskyj in diesem Zusammenhang anbieten? Hat er einen eigenen Plan, den Konflikt zu beenden? Eine Art Navigation? Er wird in der nächsten Zeit die Möglichkeit haben, das Treffen im Normandie-Format durchzuführen, mit den Oberhäuptern Deutschlands, Frankreichs und Russlands. Dort hat er eine einmalige Chance, eine klare Stellung zu beziehen, damit man einen Neuanfang in den Beziehungen machen kann und sich endlich vom toten Punkt wegbewegt. Dort befindet sich das Land seit Herbst 2014. Wenn er dort die Initiative ergreifen und zeigen kann, dass er an einer Beendigung des Konflikts interessiert ist, anstatt den Kurs Poroschenkos weiter voranzutreiben. Denn dieser hat nichts getan, um den Status quo zu verändern. Er hat keinerlei Interesse an einer Konfliktlösung gezeigt. Wie könnte Selenskyj seine politische Position stärken? Das zweite Problem ist die durchaus schwere sozioökonomische Lage des Landes. Fragen rund um bezahlbaren Wohnraum. Laut den Verträgen mit dem IWF sollen die Preise regelmäßig erhöht werden, buchstäblich ab nächsten Monat. Sollte es ihm gelingen, die Gespräche wieder aufzunehmen und die Erhöhungen auf Eis zu legen, wäre das ein eindeutiges Plus für ihn.
Nicht weniger erstaunlich ist das blinde Vertrauen der EU in die nicht funktionierende Demokratie in der Ukraine. Kein Aufschrei der Medien wegen der möglichen Wahlmanipulationen, wie sie etwa bei den Wahlen in Russland zu vernehmen waren. Auch Überwachungskameras wurden nicht gefordert. Und bei den Manipulationen konnte man sich auch diesmal so richtig austoben in der Ukraine. Hier sind meine Top 5 der Manipulationsmethoden der Ukraine-Wahlen in 2019. Nummer 5. Wegen mangelnder Kreativität an der letzten Stelle der gute alte Einwurf der Stimmzettel. Ging diesmal ganz gut, da es keine strenge Kontrolle gab. Nummer 4. Muss statt kann. Die Lehrer wurden gezwungen, für Poroschenko zu agitieren. Darüber berichtete die gesellschaftspolitische Plattform der gefallenen ukrainischen Heldin Nadezhda Savchenko mit Bezug auf Beschwerde einer Lehrerin aus Khmelnytskyi. Auch ehemalige Abgeordnete Tatjana Montian berichtete von derselben Einschüchterungstaktik.
Ich denke, es ist kein Geheimnis, dass in den Wahlkommissionen arme, genötigte, unfreiwillige Lehrer arbeiten. Heute arbeiten sie für den einen Kandidaten, morgen für einen anderen.
Platz Nummer 3. So ein Zufall. Unter den registrierten Präsidentschaftskandidaten tauchte der Name Timoschenko zweimal auf. Einer davon gehörte der ehemaligen Ministerpräsidentin Julia Timoschenko, der andere war Juri Timoschenko. Die Gasprinzessin ist sich sicher, dieser sogenannte technische Kandidat hat sie 0,62% Stimmanteil gekostet.
Ми переконані, і ми переконані на цифрах і фактах, що екзит-поли, які зараз так попезно оголошують входження Петра Порошенка в другий тур, по нашим оцінкам і дослідженням не відповідають дійсності.
Platz Nummer 2. Die toten Seelen. Nein, das ist kein Buch des ukrainischen Schriftstellers Gogol, sondern gängige Praxis in der Ukraine. Auch Mütterchen Russland hat sich in der Vergangenheit schon das eine oder andere Mal dieser Methode bedient. Die Stimmen bereits verstorbener Bürger werden als gültige Wählerstimmen dazugezählt. So wurde in der östlichen Stadt Charkow eine Wohnung ausfindig gemacht, in der mehrere hundert Einwohner angemeldet waren, wie die ukrainische Zeitschrift Strana mehrfach berichtete. Und der Gewinner ist kreative Zahlen. Wozu Papiermüll produzieren, wenn man einfach die Zahl auf dem Auszählungsprotokoll beliebig verändern kann? Voraussetzungen sind der richtige Posten und ein Manager-Gen, also die Abwesenheit jeglicher Prinzipien. Diese Methode machte das Rennen, weil sie kaum Aufwand bedarf und somit am effizientesten ist. Obendrein ist es natürlich auch umweltfreundlich. Aber Moment mal, es gab doch internationale Wahlbeobachter. War denen etwa nichts aufgefallen?
Internationale Wahlbeobachter nannten die Wahl fair und frei und lobten die hohe Beteiligung.
Ach so, danke für diese Aufklärung, ARD. Stopp. Kann ich die Aussage mit einem anderen Bild haben?
Internationale Wahlbeobachter nannten die Wahl fair und frei und lobten die hohe Beteiligung.
Aber selbst all diese Tricks haben nichts gebracht. Poroschenko musste sich geschlagen geben, und zwar unter den Buhrufen der Wähler.
Радники! І ми так і не дізналися. Бо для українського народу в першу чергу надзвичайні олігархи, колишні кріганалі.
І все того, що нагрожує
каналі, який надав вам охорону.
Doch wird der neue Präsident besser? Was hat Zelensky, was Poroschenko nicht hat? Warum entschieden sich die Ukrainer, einem Kabarettisten so viel Macht zu geben? Gibt es in der ukrainischen Bevölkerung denn keine Skepsis gegenüber Zelensky, was seine Kompetenzen angeht? Fragen Sie nicht, ja, was versteht denn so ein Komiker schon von der Politik?
Die ukrainische Bevölkerung erwartet weder einen genauen Plan noch irgendwelche bestimmten Aktionen von Zelensky. Alles, was man sich von ihm erhofft, ist, die gesamte etablierte Elite zu entmachten. Dabei ist er nicht gegen die Regierung per se, sondern seine Wahlkampagne richtete sich gegen das gesamte politische System in der Ukraine. Dieses hat sich Ende der 90er, Anfang der 2000er Jahre gebildet. Die Gesellschaft hier kann es nicht mehr ertragen. Seit Jahrzehnten wechseln dieselben Leute zwischen Opposition und Regierung. Zelensky hat die Nische erkannt. Entsprechend bietet er keine konkrete Wahlkampagne an. Weder in der Wirtschaft, noch in der Politik, noch in der Donbass-Frage. Seine Botschaften waren sehr verschwommen. Dennoch hat er mit erheblichem Vorsprung gewonnen. Tatsächlich ist es kein ukrainisches Phänomen. Systemferne Politiker sind ein globaler Trend. Sehen Sie sich Trump an. Oder die Fünf-Sterne-Bewegung in Italien, in der Slowakei auch. Außerdem haben die ukrainischen Politiker eine sehr negative Eigenschaft. Sie setzen ihre Wahlversprechen nicht um. Unser amtierender Präsident hat zum Beispiel im Jahr 2014 sehr viele konkrete Versprechen gegeben. Die Menschen haben ihm geglaubt. Doch umgesetzt wurde fast nichts davon. Die Wähler können Politiker wegen ihrer leeren Versprechen nicht mehr ernst nehmen. Sie wählen jetzt lieber irgendwelche Populisten oder systemferne Kandidaten, weil sie wenigstens nichts versprechen. Deswegen können sie auch nicht enttäuscht werden.
Zelensky sagt oft, dass er die Bevölkerung bei der einen oder anderen politischen Frage abstimmen lassen würde. Ich glaube, die Ukrainer fühlen sich mehr involviert und berücksichtigt bei ihm. Kann das sein?
Ich würde das sogar ergänzen. Das ist eine Art Flirt mit dem Publikum. Ich weiß nicht, ob die Menschen in Deutschland das wissen oder nicht. Aber Zelensky hat seine gesamte Wahlkampagne um die Rolle gebaut, die er in seiner Satire-Serie gespielt hat. Dort spielt er auf lustige Art und Weise einen einfachen Menschen, der Präsident wurde und begann, all das umzusetzen, was er während des Wahlkampfs versprochen
hat.
Viele Menschen in der Ukraine sehen in ihm eher diesen Charakter als einen Politiker.
Ein offenes Geheimnis ist ja auch, dass hinter Zelensky einer der reichsten Männer der Ukraine steht, nämlich Kolomoyskyj. Kurze Info zum Kolomoyskyj. Igor Kolomoyskyj ist ein ukrainischer Oligarch und zählt zu den reichsten Menschen in der Ukraine. Seit dem Ausbruch des Konflikts finanzierte er Nazi-Bataillone in der Ukraine. Darüber hinaus gehört ihm der ukrainische Sender 1+1. In Deutschland kennt man vor allem die Korrespondentin von 1+1, Natalia Fibrik, die hierzulande beliebter Talkshow-Gast rund um das Thema Ukraine-Konflikt ist. Aber zurück zum Wladimir Zelensky. Inwiefern übt er seinen Einfluss auf Zelensky aus und stimmt das überhaupt?
Der Fairness halber muss man anmerken, dass hinter ihm nicht nur Kolomoyskyj steht, sondern eine Gruppe von Oligarchen. Ungefähr 3 oder 4 verschiedene. Sie haben tatsächlich seine Wahlkampagne entwickelt. Doch viel interessanter als der Einfluss Kolomoyskyjs auf Zelenskyjs Sieg ist die Frage, was dieser jetzt daraus macht. Wird er in der Lage sein, zügig zu zeigen, dass er ein unabhängiger politischer Akteur ist, oder wird sich zeigen, dass er eine Marionette ist, wie Jelzin damals in Russland?
Wie er in der Zeit, 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 wie er in der Ze
Dieser war eine Marionette unterschiedlicher Banker, Oligarchen und so weiter. Wenn Zelensky es schafft, sich von seinen Sponsoren zu distanzieren, dann wird er ein entsprechendes Ergebnis erzielen können. Er wird dann an seinem eigenen Regierungsprogramm zu arbeiten beginnen können. Wenn wir aber sehen, dass die größte ukrainische Bank, die Privatbank, und der damit einhergehende Skandal damit endet, dass sie an ihren ursprünglichen Inhaber zurückgeht, den Oligarchen Kolomoyski, ohne dass er als Präsident was dagegen tun kann, dann wird es eindeutig ein negatives Licht auf ihn werfen. Denn so wird der Eindruck entstehen, dass er ein Handlanger und eine Marionette ist und dass er nicht in der Lage ist, irgendwelche Entscheidungen eines Staatsoberhaupts zu treffen.
Wird Zelensky in der Lage sein, den Oligarchen des Landes zu trotzen?
Das kann man heute schwer vorhersagen. Zelensky tritt relativ selten persönlich in den Medien auf. Er gibt wenige Interviews. Auch hat er sein Team noch nicht vorgestellt. Wen sieht er auf welchen Ministerposten? In der Regierung oder im Parlament? Man kann sagen, Zelensky ist terra incognita. Es ist unmöglich vorherzusehen, was er machen wird. Sobald wir nach seinem Amtsantritt sehen, wen er als erstes einstellen und wen er für welche Ämter nominieren wird, dann erst werden wir sehen können, inwiefern er abhängig oder unabhängig ist. Momentan sehen wir, dass er wie in einer Art Theaterpause abwartet. Zu diesem Zeitpunkt kann man nur spekulieren, ob das ein Zeichen dafür ist, dass er kein Team hat und dass sie versuchen, dieses zusammenzustellen, oder ob eine Art Kampf zwischen unterschiedlichen Finanzgruppen stattfindet. Ein Kampf um die Kontrolle über unterschiedliche wirtschaftliche Sektoren in der Ukraine.
Wie viel Macht und Einfluss hat ein Präsident in der Ukraine? Wie teilt sich das Machtverhältnis zwischen dem Parlament und dem Präsidenten auf?
Die Ukraine ist eine parlamentarische Präsidialrepublik, in der das Parlament die führende Rolle spielt. Der Präsident hat Einfluss auf die Innenpolitik sowie auf Sicherheits- und Verteidigungsfragen. Sozialpolitische Fragen wie Renten oder der Mindestlohn obliegen nicht seiner Entscheidungsgewalt. De facto aber haben alle Präsidenten unmittelbar nach den Wahlen große Umstrukturierungen im Parlament durchgeführt und somit die Regierung gebildet. Die Minister waren ihre Leute. Daher waren sie für alle Prozesse im Staat direkt verantwortlich. Deswegen kann man schon mal sagen, dass Zelensky vor den bevorstehenden Parlamentswahlen im Herbst ein schwacher Präsident sein wird, weil er eben keinen Einfluss auf die Gesetzgebung oder die Regierung hat. Er wird eher so eine Art dekorativer Präsident sein. Nach den Wahlen und nachdem seine Regierung um ihn gebildet worden ist, wird er tatsächlich für alle Ereignisse in der Ukraine Verantwortung tragen. Zelensky hat also nun ein paar Monate, um seinen eigenen Plan auszuarbeiten und die nächsten Reformen vorzubereiten. Denn seine rund 74% Unterstützung werden sehr schnell zu schmelzen beginnen. Ich denke, Zelensky weiß das auch. Er weiß, dass er nur sehr wenig Zeit hat, um mit Ergebnissen zu überzeugen. Die Kritik wird von allen Seiten kommen. Die Parlamentswahlen im Herbst sind ein Kampf um eine eigene Fraktion. Darüber hinaus ist Zelensky als Systemgegner für die klassischen Politiker ein Fremdkörper und schwer zu durchschauen. Sie werden sich also Mühe geben, bei jeder Gelegenheit an ihm Kritik zu üben und ihn mit allen Mitteln zu diskreditieren, damit man ihn von der politischen Bühne entfernen kann. Zuerst werden sie sich bemühen, ihn daran zu hindern, die Mehrheit im Parlament zu bekommen. Dann wird er auch geringere Möglichkeiten haben, eine unabhängige Politik in allen Bereichen zu betreiben.
Kirill, in der Vergangenheit haben wir oft erlebt, dass die Pressevertreter, die den Konflikt in ihrem Land kritisiert haben, als Konsequenz Repressalien erleben mussten. Der Sender News One zum Beispiel wurde von Rechtsradikalen für mehrere Tage blockiert. Die Redaktion von Zeitung Vesti wurde mehrfach überfallen. Journalisten müssen mit Inhaftierungen rechnen. Zum Beispiel Morawiecki, Wasilec und viele andere. Wird in dieser Hinsicht sich etwas verbessern?
Eindeutig werden die Repressalien und die Angriffe auf die Meinungsfreiheit in der Ukraine abnehmen. Der amtierende Präsident Poroschenko hat seine Macht dazu eingesetzt, fast alle Ereignisse in der Ukraine zu kontrollieren. Er missbrauchte auch die kulturellen Fragen, wie eben Meinungsfreiheit, Geschichte, Religion oder Sprache für seine Wahlkampagne. Er spaltete also absichtlich die ukrainische Gesellschaft, um sich einen Wählerstamm zu bilden. Selenskyj dagegen hat das nicht getan. Er genießt in allen Regionen der Ukraine und in allen Altersgruppen Unterstützung. Die Themen, die dazu benutzt wurden, von größeren globalen Problemen abzulenken, entfallen bei ihm entsprechend. Es ist mit Sicherheit eine Ausweitung der Presse und Meinungsfreiheit zu erwarten.
Und die Pressefreiheit wäre doch ein guter Anfang zur Annäherung an die Demokratie und zur Versöhnung der gespaltenen Bevölkerung. Das würde ich mir als Ukrainerin zumindest sehr wünschen. Was ist mit euch? Welchen Kabarettisten würdet ihr zum Bundeskanzler wählen? Wäre das Jan Böhmermann oder vielleicht Volker Pispers? Schreibt es uns in unseren Kommentaren.
Das war der RT Deutsch Podcast.